Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wir eröffnen das Übersetzerzentrum für heute. Die nächste Veranstaltung richtet sich vor allem an Leute, die wissen wollen, wie man sich weiterbilden kann als Übersetzer, wie man hereinkommt in diesen Beruf, was es für Möglichkeiten gibt. Wir haben Claudia Date zu Gast, Svenja Becker in der Mitte und Christoph Magnusson, der diese Veranstaltung freundlicherweise moderieren wird. Ich sage kurz ein paar Worte zu Christoph Magnusson. Viele werden ihn kennen, vor allem als Autor, als Dramatiker. Er hat am Literaturinstitut in Leipzig studiert, ist 2012 nochmal als Gastprofessor kurzzeitig zurückgekehrt. Was viele vielleicht nicht wissen, dass er auch Literaturübersetzer ist aus dem Isländischen. Er hat Prosa, Dramatik, Lyrik, Sagas übersetzt ins Deutsche. Er war Translator in Residence in Strahlen, dieser Name wird sicher noch fallen. Und er darf heute diese Veranstaltung moderieren, nicht zuletzt, weil der Stapel der Bücher, die er übersetzt hat, wesentlich höher ist als der Stapel der Bücher, die er selbst geschrieben hat. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Thomas Weiler, und guten Tag, guten Morgen. Um ganz vorne anzufangen an diesem Sonntag bei der Odyssee von Homer, als Odysseus in den Trojanischen Krieg zieht, da lässt er seinen Sohn zurück, Telemach, und den Haushalt und den ganzen Hausstand und nominiert dann einen Mann, da so ein bisschen drauf aufzupassen, dass sein Sohn sich angemessen entwickelt und das so zwar nicht kleinteilig hinterher zu kontrollieren, aber doch immer so im Hintergrund zu bleiben, zu gucken, dass das alles gut läuft, beratend zur Verfügung zu stehen. Und dieser Mensch, wie Sie es vielleicht schon ahnen, hatte den Namen Mentor. Das ist genau das, worum es heute geht. Es geht um die Mentorenprogramme, was eine ganz besonders interessante Facette der sehr vielseitigen Übersetzer-Aus- und Weiterbildung ist. Und über diese Mentorenprogramme, die Vielfalt, die es da gibt, wollen wir hier unter dem Titel Aus Erfahrung schöpfen sprechen heute. Und dazu begrüße ich ganz herzlich einmal hier außen Claudia Date und in der Mitte Svenja Becker, die beide... Also ich werde sie gleich auch noch etwas ausführlicher vorstellen, sowohl als Übersetzerin als auch als mentorierende Mentorinnen einige Erfahrung haben. Vielleicht fangen wir mal an mit Svenja Becker. Die Vita liest sich ja durchaus sehr, sehr beeindruckend. Also Steinmetzgesellin, Kneipenkollektivistin und dann irgendwie von der VWL-Studiengeschichte so langsam in Richtung der spanischen Sprachen meandriert, also so zumindest, wie man das liest in der Vita. Das, und dann natürlich inzwischen literarische Übersetzerin, seit dem Jahr 2000 Übersetzerin von Isabel Allende, von Carla Gülfenbein und vielen anderen. Wenn ich jetzt mal so diesen Lebensweg versuche nachzuvollziehen, gab es da irgendeine Form von Mentorin? Hattest du jemanden, die dich begleitet hat auf deinem Weg zum literarischen Übersetzen?
Hört man das?
Ich glaube, ich muss dieses...
Ich glaube, man hört es.
Ich glaube, man sieht es raus, oder? Ja.
Ach, da kann man sich zurücklehnen.
Ja, cool. Eben. Aber ich kann mich nicht so ganz weit zurücklehnen. Ich muss so ein bisschen so halb. Ja, es ist so, dass ich tatsächlich ziemlich lange gebraucht habe, bis ich was gefunden habe, was ich machen will im Leben. Also wobei ich auch bleiben möchte. Was dann letzten Endes das literarische Übersetzen ist. Was ich mir wirklich vorstellen kann, auch weiterhin, also ich tue das ja jetzt schon seit über 15 Jahren und kann mir vorstellen, das auch weiterhin noch 15 Jahre zu tun. Ich war sehr glücklich, dass es mir dann doch noch gelungen ist, nach den ganzen anderen Sachen, die ich gemacht habe. Und daran war eigentlich maßgeblich tatsächlich ein Dozent schuld, den ich an der Uni in Saarbrücken hatte, Willi Böhringer, ich weiß nicht, ob sich an den noch jemand erinnert, ich hoffe, dass sich noch jemand an ihn erinnert. Er ist nämlich ein sehr guter Übersetzer aus dem Spanischen gewesen, vor allen Dingen aus dem kubanischen Spanisch. Und der hatte damals an der Uni einen sogenannten Arbeitskreis literarisches Übersetzen, der mit dem Anspruch im Grunde, mit einem sehr unakademischen Anspruch anfing, nämlich der hat eine Zusammenarbeit gemacht mit den Horen,
mit der Zeitschrift
Die Horen und hat in dieser Arbeit Anthologien herausgegeben, einmal von peruanischen Übersetzern, von peruanischen Autoren und Autorinnen. Und als ich eingestiegen bin, haben wir eine Anthologie gemacht zu puerto-ricanischen Autoren.
Und der hat euch betreut dann richtig auch die
einzelnen Übersetzungen? Das war im Grunde genommen, also ich weiß noch, das war so eine Gruppe von vielleicht 15, 16 Leuten. Und die Aufgabe war, also die Erzählungen wurden verteilt. Und die Aufgabe war, zu Hause eine Übersetzung zu erarbeiten, die man selbst für druckreif hielt. Und die hat
für
man dann...
Für druckreif hielt, das ist ja genau, schöne Formulierung, schöne Aufgabenstellung.
Ja, die Aufgabenstellung war sehr interessant, weil man ist dann irgendwie mit der ganzen Unschuld da irgendwie dran und dem Eifer da rangegangen und hat diese Übersetzung erarbeitet und dann in die Gruppe gegeben und dann wurde die auseinandergenommen. Also... Und Willi Böhringer war sehr gut darin, das auseinander und wieder neu zusammenzusetzen, und also auseinanderzunehmen und wieder neu zusammenzusetzen. Und ich weiß, es hat, glaube ich, 3 Erzählungen gedauert, bis einmal ein Satz von mir so blieb, wie ich ihn als druckreif, für druckreif gehalten habe. Der Satz war, der Himmel war blau oder so. Also es war irgendwie, ansonsten blieb da wirklich kein auf dem anderen.
Das ist wirklich eine interessante Erfahrung, weil das, glaube ich, vielen Leuten so geht, die so an Mentorenprogrammen teilnehmen. Also dieses, dass man wirklich irgendwann anfängt, ganz grundsätzlich viele Sachen nochmal überhaupt ganz neu zu denken in seiner Arbeit. Ich wollte dazu auch gleich dann noch Claudia Date vorstellen, die Übersetzungswissenschaft studiert hat und aber auch internationales Management in Leipzig, Pjatigorsk und Krakau, wenn ich es richtig auswendig gelernt habe. Okay. Aus dem Ukrainischen übersetzt, aus dem Russischen unter anderem Serhii Zhadan und Tanja Maljarchuk, glaube ich. Und eben auch sehr aktiv ist in der Übersetzerausbildung. Es gibt also in Tübingen einige Programme, über die wir später noch sprechen werden. Aber vielleicht erstmal jetzt auch zu dieser Gruppensituation, also diesem, was Svenja gerade schon angesprochen hat. Das ist ja jetzt also eine Vorform eigentlich gewesen von dem, was institutionalisiert heute als Übersetzerwerkstatt zum Beispiel am Literarischen Kolloquium in Berlin stattfindet. Also eine Gruppe, jeder hat seinen Text dabei und die werden dann besprochen. Du warst auch mal, ich glaube, Stipendiatin 2007. Am LCB bei der Übersetzerwerkstatt. Vielleicht erzählst du mal so von dieser Erfahrung, also die du als zu Mentorierende, das ist ja immer das Problem, es gibt ein Wort für Mentor, aber für das Gegenteil gibt es eigentlich kein richtiges Wort. Mentee. Aber Mentee ist irgendwie so ein, deswegen, ich sage immer Stipendiatin. Vielleicht erzählst du von deinen Erfahrungen mal, von der Berliner Übersetzerwerkstatt.
Ja, kann ich gleich. Ich würde gerne noch an das anschließen, was Svenja gerade gesagt hat, so dass in Übersetzungen kein Stein auf dem anderen blieb. Also mein ursprünglicher Anfang war in der Zeit, als ich DAD-Lektorin in Kiew war. Da gab es über das Goethe-Institut einige Übersetzungsprojekte, die so ähnlich waren wie euer Übersetzungszirkel. Das heißt, die fanden letztendlich auch außerhalb der regulären Studienveranstaltungen statt. Wir luden Studierende aus verschiedenen Hochschulen zu Werkstätten ein. Und ich habe damals im Tandem, also da habe ich selber noch keine Übersetzung vorgelegt gehabt, aber ich war sozusagen die muttersprachliche Konsultantin des russischen Kollegen, also der quasi die russische Gruppe geleitet hat und eben so angeleitet hat, wie du das jetzt eben erzählst. Und daraus ist mir ein Satz in Erinnerung geblieben, der eigentlich genau an das anschließt. Also dort war es auch so, die jungen Leute kamen mit ihren ersten literarischen Übersetzungen deutscher Literatur, also Felicitas Hoppe, Christoph Peters, so die Gegenwartsliteratur. Und das war so aufwendig und wir haben so lange an den Texten gearbeitet, dass der Mentor dann irgendwann auch so ein Stück die Nerven verlor und sagte, so, jetzt müssen wir hier aber mal weiter, sonst schaffen wir das nicht. Und dieser Satz, der fiel dann jeden Tag 3-mal und dann sagte die eine Teilnehmerin, oh, können wir nicht irgendwann mal irgendwas schaffen? Da war ich immer, und das war so ein Verzweiflungsruf, der, glaube ich, so ähnlich ist wie das, was du beschrieben hast mit diesem, es bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Also es war einfach ein sehr, sehr mühsamer Anfang. was einfach mal so ist, weil am Anfang ist einfach nichts, was so stehen bleiben kann. Und also dieser Satz, irgendwann mal was schaffen, also was zu Ende bringen, was so haben, dass es stehen bleiben kann, ja, das war der sehnlichste Wunsch, den wir nicht erreichten.
Und bei der Übersetzerwerkstatt, ist das da sozusagen, ist es dir da auch so gegangen oder war das für dich, also das klingt ja schon fast eigentlich nach traumatischen Erfahrungen, dieses, wie können wir endlich mal was schaffen, wie bei der Übersetzerwerkstatt, vielleicht, also es gibt ja sicherlich einige hier, die einfach auch interessiert, wie das abläuft, vielleicht kannst du darüber einfach ein paar Sätze sagen, weil du ja es aus beiden Seiten kennst, ne? Also als Stipendiatin und als Mentorin. Das ist ja auch hier auf dem da sehen Sie auch, also das ist das, was in der Mitte da ist.
Naja, also ich glaube, dass das Übersetzen in der Gruppe schwankt ja immer so ein Stück zwischen der Vertiefung in den Text und diesem Ergebnis, was man am Ende anstrebt. Und das, was ich gerade beschrieben habe mit diesen Kiewer Werkstätten, war, wir hatten dort relativ große zeitliche Ressourcen. Also wir haben uns da eine ganze Woche getroffen und jeden Tag an den Texten gearbeitet. Bei der Übersetzerwerkstatt in Berlin ist das ja ein bisschen anders. Also da ist es ja so, dass jeder Text wird ja insgesamt nur 3 Stunden besprochen. Und das weiß auch jeder vorher. Jeder weiß vorher, wann er drankommt. Und das hängt dann auch so ein Stück vom Mentor ab und von den Fragen, die man selber in das Seminar mitbringt, wie viel man da eben schaffen kann. Also, aber wenn man 10-seitigen Text hat, dann weiß man, dass man den nicht in 3 Stunden durchdiskutiert hat. Und deswegen ist die Begrenzung vielleicht auch eine ganz gute Kanalisierung. Also das ist natürlich auch unterschiedlich. Also es gibt Leute, die wollen dann mehr, dass am Ton gearbeitet wird. Andere haben mehr so lexikalische Probleme, die sie betrachten wollen. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, ich will jetzt mal hören, wie das für jemanden klingt, der eben die Sprache nicht kann. Das ist ja ein besonderes Merkmal der Übersetzerwerkstatt, dass eben dort Übersetzerinnen und Übersetzer aus verschiedenen Sprachen zusammenkommen und man ist quasi wie so eine Art Redaktionskollektiv und der Fall, dass jemand noch die Sprache eines Dritten beherrscht, ist nicht unbedingt die Regel. Also bei uns war das zumindest nicht so. Da waren vielleicht 2, 3, aber das war eher die Ausnahme.
Ja, das ist ja auch generell eine ganz interessante Sache, dass man also auch sehr viel lernen kann von Menschen, die die Originalsprache, aus der man übersetzt, gar nicht können, sondern einfach die wirklich nur auf das Deutsche gucken. Ne? Das ist auch ein interessanter Aspekt. Die Übersetzerwerkstatt in Berlin hat ja jetzt diesen den Schwerpunkt, dass es eben, ja, wie Claudia sagt, eher nur 10 Seiten besprochen werden und sozusagen es im Prinzip einen Mentor gibt, der das betreut und darüber hinaus zur Verfügung steht, aber jetzt nicht unbedingt an einem ganzen Manuskript arbeitet. Ein Gegensatz dazu ist ja dann eigentlich das Bode-Stipendium, wo man eben diese sehr viel engere Zusammenarbeit von einer Stipendiatin mit einem Mentor hat. Und vielleicht sollten wir jetzt mal im Kontrast dazu ein bisschen darüber sprechen, also über das genau, Johann Joachim Christoph, ich komme immer mit diesem Vornamen durch, Bode-Stipendium, das ist sehr gut, dass du das hingeschrieben hast, das ist so wie Jakob Michael Reinhold Lenz. So diese, ja. Das Bode-Stipendium jetzt im Kontrast dazu, also da habt ihr ja auch beide Erfahrungen gemacht, ne?
Nee, ehrlich gesagt habe ich damit keine Erfahrungen gemacht.
Ich dachte, du hattest auch mal ein Bode, ach nee, nicht?
Nee, leider nicht.
Ach so.
Ich fürchte auch, ich bin mittlerweile, naja, mal gucken.
Also das Bode-Stipendium, aber kannst du dazu was sagen?
Ich glaube, sogar Claudia kann dazu mehr was sagen, weil du bist mal Mentee gewesen in dem Stipendium. Also ich kann dazu auch was sagen, weil ich mit Leuten geredet habe darüber, also die Mentorinnen waren. Aber vielleicht fängst du an.
Ja, also ich hatte das Bode-Stipendium mit der vorhin schon erwähnten Tanja Malatschuk. Ich habe damals von ihr einen Erzählband übersetzt, der heißt auf Deutsch Der Hase und andere Europäer. Also das ist ein sehr schöner Erzählband, so mit Alltagseinblicken in das Kiew der 90er und 2000er Jahre. Und hatte mich damals auch eben beworben um das Stipendium und habe das bekommen mit der Mentorin Ganna Maria Braungart. Das ist auch so eine lustige Spezifik, wenn man aus kleinen Sprachen übersetzt, dann finden sich mitunter gar keine Mentoren, die diese Sprachen sprechen. sprechen. Also ich bin eben sowohl in der Übersetzerwerkstatt als auch mit dem Bode-Stipendium mit jemandem im Tandem gewesen, dessen Arbeitssprache Russisch war. Also Gabriele Leupold damals in der Übersetzerwerkstatt und eben Ganna-Maria Braungart damals, die ja auch aus dem Russischen übersetzt mit dem Bode-Stipendium. Und das war so ein Zwischending zwischen Sprachkenntnis und quasi Lektorat. Und ich fand es sehr hilfreich, weil einfach die erfahrenen Übersetzer doch nochmal einen ganz anderen Blick darauf haben, was eben geht in dem Text und was nicht geht. Und ich habe da unheimlich viel gelernt und hatte auch das große Glück, dass Ganna-Maria Braungart so auf spezifische Fragen immer versucht hat, mit mir gemeinsam eine Antwort zu finden. Und manchmal sind wir auch gemeinsam gescheitert. Also es gibt in dem Buch so ein paar Figuren, die sprechen in einer russisch-ukrainischen Mischsprache, dem sogenannten Sorgik. Und das ist ja ein Phänomen, was es jetzt im Deutschen so nicht gibt. Also wir haben ja keine Mischsprache. Wir haben so Einsprengsel aus dem Englischen, aber das nimmt dann auch wieder einen anderen Anklang. Aber wir haben auch keine Region, in der irgendwie dezidiert dauerhaft zweisprachig gesprochen wird. Ja? Also wir haben keine deutsch-französische Mischsprache oder sowas. Und wir haben dann versucht, so ein bisschen zum Teil Anklang zum Teil an Kanak-Sprache zu wählen, weil das ja auch so was Regelgebrochenes ist. Und dann haben wir sehr lange dran gearbeitet und mussten eben bei manchen Dingen auch gemeinsam feststellen, da kommen wir jetzt zu keiner befriedigenden Lösung.
Das ist dann ja auch eine Form von Resultat, ne? Also dass man irgendwie gucken kann, wo kommt man weiter, wo kommt man nicht weiter, ne?
Ja. Darf ich was nachfragen? Ja. Wie habt ihr es konkret gemacht in der Zusammenarbeit? Also vielleicht für die Leute, die, also ich meine, das steht hier, aber also es ist, das Bode-Stipendium ist ein Arbeitsstipendium, wo sowohl der Mentor als auch die mentorierte Person jeweils ein Stipendium bekommt, also Geld bekommt dafür, zusammen an dem Text zu arbeiten. Es bewirbt sich derjenige, der mentoriert werden will, der also ein Projekt hat, für das er sich Unterstützung wünscht. Die konkrete Zusammenarbeit, wie sah die aus? Also wie habt ihr das einfach rein technisch? Also habt ihr euch getroffen? Habt ihr irgendwie telefoniert? Hast du Texte geschickt?
Ja, also wir haben das so gemacht, dass ich den Text, glaube ich, abschnittsweise, das ging in dem Buch ganz gut, weil das ja Erzählungen waren, also immer zwei oder drei Erzählungen dann hingeschickt habe. Dann hat Ganna Braungart das durchgeguckt, zum Teil kommentiert, manchmal auch Vorschläge gemacht, was sie besser findet. Und dann haben wir, ich glaube, in zwei Sitzungen ganz ausführlich an dem Text gearbeitet. Da habe ich mir dann den Abschnitt ausgesucht. Und ich glaube, also es war einmal, also der Text hatte eine, oder viele Erzählungen hatten eine starke Mündlichkeit. Das heißt, wir haben da so an dem Phänomen Mündlichkeit gemeinsam gearbeitet. Und dann eben mit dem Sorgik, da gab es eben Erzählungen, für die hat es mehr zugetroffen und für andere weniger. Und die haben wir dann exemplarisch tatsächlich im Tandem am Computer gemeinsam durchgearbeitet und auch tatsächlich was geschafft. Ja. Und ich muss, wenn ich noch ergänzen darf, das Projekt war deswegen auch so ein bisschen verrückt, weil die Autorin in der Zeit gerade intensiv Deutsch gelernt hat. Also sie konnte am Anfang überhaupt kein Deutsch, dann ist sie nach Wien gekommen und hat dort angefangen, intensiv Deutsch zu lernen und hat dann die Übersetzung auch durchgelesen und hat die auch kommentiert. Und nun mag man da irgendwie die Augenbrauen hochziehen und mag sagen, ah, so eine Autorin, die dann die Sprache nicht richtig können, jetzt mischen die sich da ein und das bringt ja alles nichts. Und ich würde dem aber nicht zustimmen. Also ich habe das damals als einen sehr produktiven Prozess wahrgenommen und dieses Hinterfragen hat mich auch selber nochmal dazu gebracht, neu auf bestimmte Lösungen zu gucken. Also an manchen Stellen bin ich dann bei meiner Lösung geblieben, aber es gab auch Punkte, wo sie dann gesagt hat, nein, hier ist es nicht umgangssprachlich genug oder nein, ich finde, den Ton triffst du hier nicht. Hier muss noch mehr dran gearbeitet werden, dass die Protagonistin so eine wirklich verbrauchte, alte, harte Frau ist. Das kommt mir nicht genügend rüber. Und da habe ich erst so ein bisschen geschluckt natürlich. Ja, man lässt sich nicht gerne jetzt von einem Nicht-Muttersprachler über den eigenen Text belehren. Aber als ich sozusagen diesen ersten Schock überwunden hatte, muss ich sagen, das hat wirklich geholfen. Ja? Und wenn das eben demokratisch passiert, ohne dass einer dann auf seiner Meinung so beharrt, kann das sehr fruchtbar sein. Der einzige Nachteil ist, es dauert ewig lange. Also dauert einfach lange.
Das war jetzt auch eigentlich etwas, was ich ansprechen wollte, was denn die Momente sind, wo man dann wirklich mal schluckt. Also es klang ja jetzt schon fast nach so einer Form von Mentoren-Overhead, dass man sozusagen als eine Übersetzerin und dann ist da irgendwie eine Mentorin und dann noch die Autorin, die sich da einmischen, das ist dann wirklich auch eben, seht ihr da auch Gefahren, dass sowas also entweder zu viel werden kann, zu viel der Einmischung oder vielleicht, dass es eine Sache ist, die nur für ganz bestimmte Persönlichkeitstypen überhaupt geeignet ist, ob sie sich so einem Mentorenprogramm aussetzen sollen oder nicht? Hättet ihr da Tipps?
Also ich glaube, es ist nichts für beratungsresistente Personen.
Klingt banal, aber ist, glaube ich, sehr wichtig, ne?
Es bleibt eine Gratwanderung, denn es ist letzten Endes natürlich auch, ich bin eine Person, ich mache tendenziell zu viel an anderen Texten. Also ich bin da so ein bisschen, also es fällt mir schwer, ich wäre eine ganz schlechte Lektorin, weil ich immer alles anders machen will. Und das muss jemand, der von mir mentoriert wird, aushalten. Ich sage das immer am Anfang schon, es ist nicht so ganz einfach. Gleichzeitig ist es so, dass wir alle wissen, dass der Text demjenigen, also der deutsche Text gehört demjenigen, der ihn übersetzt. Das heißt, die Endfassung, auch die Endverantwortung dafür, was dann da steht, was man dem Verlag gibt, die bleibt bei demjenigen, derjenigen, die ihn übersetzt hat. Also das ist irgendwie auch, also keine Mentorin, kein Mentor wird da irgendwie sagen, nee, ich will jetzt aber, ich, also du musst das jetzt anders machen. Das ist, glaube ich, allen klar, dass das Urheberrecht sozusagen weiterhin bei der mentorierten Person bleibt. Aber es ist nicht einfach, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie hast du das erlebt?
Naja, also ich komme ja nun aus der Übersetzungswissenschaft, deswegen habe ich schon Verständnis dafür, dass bestimmte handwerkliche Dinge, ich sag's jetzt mal so, lehrerhaft sitzen müssen. Also ich glaube schon, dass es bestimmte Dinge gibt, die man lernen kann und die man auch lernen muss. Also zum Beispiel, wenn man aus slawischen Sprachen übersetzt, muss man eine Sensibilität für die Verwendung von Tempora entwickeln. Ja, man muss einfach verstehen, wenn das Russische und das Ukrainische nur eine Vergangenheitsform haben und wir haben im Deutschen zwei, muss man sich damit auseinandersetzen, was das mit dem Text macht. So. Also was weiß ich, Harald Weinrich, gesprochene und erzählte Zeit, das muss man schon zur Kenntnis nehmen. Ja, man muss auch bestimmte, rein grammatikalische Dinge, wo Interferenzen bestehen zwischen den Sprachen, die muss man zur Kenntnis nehmen. Das hat mit künstlerischem Anspruch meiner Meinung nach wenig zu tun. Und das ist manchmal so ein bisschen ein problematischer Punkt, weil wenn eben Leute kommen, die vorher noch nie übersetzt haben, denen fehlt das dann. Ja, wer jetzt, sage ich mal, so eine klassische Übersetzerausbildung gemacht hat, wo er sowas auch geübt hat, der kann das natürlich. Ja. Und die Dinge, da würde ich auch sagen, das hat jetzt wenig was mit wie man das sieht, zu tun, sondern da gibt es schon wirklich Dinge, die man richtig falsch machen kann. So. Bei dem Künstlerischen, glaube ich, ist es schon so, dass das ein Aushandlungsprozess ist, den beide Seiten lernen müssen. Ja? Also der Mentor muss lernen, seine eigene Sicht so anzubringen, dass für den anderen eben die Freiheit auch noch bleibt. Und der Mentee muss eben auch wissen, dass es eine Hilfe ist und dass es nicht immer nur eine Kritik und ein Eingriff ist, sondern es ist ein Angebot, es ist ein anderer Blick. Und ich glaube, wenn man die Hürde genommen hat, dann ist auch das Verhältnis nicht mehr so schwierig. Ja, dann muss ich mich auch nicht angegriffen fühlen. Was ich wichtig finde in diesem ganzen, in den Diskussionen, dass man sich immer wieder vor Augen führt, dass eine Übersetzung eben immer eine Interpretation ist und dass im Zweifelsfall eben auch beide Varianten stehen könnten. Ja, nur dass das in der Realität eben oft nicht passiert, weil wir eben Bücher nicht in drei Varianten übersetzen, sondern nur in einer. So, und da, glaube ich, können beide Seiten so ein Stück lernen, wenn sie nicht so auf ihrem bestehen. Dann kann man eben das eine stehen lassen oder auch mal das andere. Und dann kommt ein dritter Übersetzer, der sagt es noch anders und das muss auch nicht unbedingt falsch sein.
Also ich finde es schön, dass ihr beide schon jetzt auch darauf auch hinweist, was es schon für deutliche Eingriffe sind. Weil also das ist auch eigentlich meine Erfahrung mit sozusagen so Mentorentätigkeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass man nur da sitzt und irgendwie Kaffee trinkt und sagt, ach, hier vielleicht das Komma oder da das Adjektiv oder so, sondern es ist schon also wirklich eine Arbeit, die richtig auch ans Eingemachte gehen kann. Ne? Also so,
das ist, ja, sollte, sonst ist es ja sinnlos.
Ja, genau. Also aber ich glaube, das ist auch eine Sache, die sozusagen, wenn man so den Informationscharakter dieser Veranstaltung, das ist, glaube ich, wichtig, ein wichtiger Punkt. Ne? Also das ist jetzt nicht also in dem Sinne kein Gesprächskreis, sondern eine wirkliche Werkstatt, ne, wo
gehobelt wird. Man muss sich eben auch immer vor Augen führen, dass doch das literarische Übersetzen in dieser immer recht viel beschworenen Einsamkeit, das birgt schon wirklich auch Gefahren, nicht wahr? Wenn wir das 10 Jahre lang machen, dann entwickeln wir auch Routinen und die sind nicht gut, die dürfen hinterfragt werden. Und ich finde schon, also wenn eben jemand nicht bereit ist, sich dem zu stellen, ich finde das gefährlich, weil wir können, also wir sind alle nicht davor gefeit, bestimmte Erfahrungen mit Texten zu machen und dann so zicke zacke das irgendwie auf den nächsten Text zu übertragen. Uns funktioniert eben mitunter so nicht, ne?
Ja, und es ist ja auch keine Einbahn, also es ist ja auch nicht eine Einbahnstraße in dem Sinn, dass sozusagen die Stipendiatin jetzt irgendwie von der Mentorin lernt und die Mentorin nichts umgekehrt daraus zieht. Also es ist ja, wäre ja Humbug. Natürlich ist es auch für Leute, die diesen Beruf schon lange ausüben, einfach eine gute Infragestellung der eigenen Arbeit nochmal, weil man irgendwie selber eben unter Umständen auf einem bestimmten Gleis ist und gar nicht mehr auf die Idee kommt, dass man es eben auch ganz anders machen könnte. Und da ist es gut, wenn man nochmal Leute hat, die irgendwie ganz unvoreingenommen und eben nicht schon irgendwie beim 20. Buch sind.
Ja, das ist natürlich wirklich auch genau das Schöne an diesem System, ne? Dass es auch immer wieder die Mentoren zusammenbringt mit jüngeren Leuten, mit neuen Ideen und also da allein darüber könnte man jetzt noch sehr lange reden, also wie sozusagen, wie das in dem Kosmos der gesamten Übersetzer Aus- und Fortbildung so seinen Platz findet und seinen Sinn erfüllt. Aber wir wollen ja auch demnächst jetzt das Podium öffnen, damit Sie Fragen stellen können, wenn Sie wollen. Ich sage das schon mal, können Sie schon mal überlegen, ob Sie was fragen wollen. Deswegen würde ich einfach vorschlagen, wir sprechen nochmal über zwei letzte Punkte, die wir sozusagen informationsmäßig jetzt so, also einmal das Hieronymus-Programm, was Sie hier noch sehen. Das ist ja schon auch eine Gruppensituation, die ähnlich dem ist am literarischen Kolloquium, die Übersetzerwerkstatt. Deswegen haben wir da eigentlich ja im weitesten Sinne schon drüber gesprochen. Über Tübingen sollten wir noch sprechen. Gibt es von euch noch was zu sagen jetzt zu dem Hieronymus-Programm, was ihr den Leuten noch mitgeben wollt, dem Publikum? Gibt es da noch Besonderheiten?
Ja, also ich glaube, das Besondere am Hieronymus-Programm und dadurch, also das, der Grund, warum das aufgelegt wurde, ist, normalerweise sind die Fortbildungen die vom DÜV oder vom LCB angeboten werden, für Leute, die schon was übersetzt haben. Und das Besondere am Hieronymus-Programm ist, dass es tatsächlich ein richtiges Einsteigerprogramm ist. Also da hat sich die Bosch-Stiftung, ist irgendjemand von der Bosch-Stiftung da, dem ich danken kann für diese wundervolle Unterstützung? Wie auch immer. Die Bosch-Stiftung Wir danken von Herzen der Bosch-Stiftung, dass sie so viel macht für die Literaturübersetzer. Unter anderem dieses wunderbare Hieronymus-Programm, das eben Leuten ermöglicht, die noch nichts publiziert haben und die auch nicht einen Verlagsvertrag brauchen, sondern die da eine Woche nach Strahlen kommen können und da, also in Strahlen im Übersetzerhaus, sich mit anderen austauschen können, mentoriert werden. Und das ist einfach, glaube ich, für die Leute, die überhaupt überlegen, ob das ein Beruf für sie sein könnte oder eine Perspektive, ist das ein wunderbares Angebot.
Gerade auch durch dieses Umfeld in Strahlen, ne, was ja vorhin schon erwähnt wurde in der Begrüßung, also das Europäische Übersetzerkollegium in Strahlen, wo ich auch das Gefühl habe, also ganz viel sozusagen inoffizielles Mentorentum, Mentoring stattfindet, einfach dadurch, dass es eine Gemeinschaftsküche gibt. Also dadurch, dass man sozusagen einfach, man kocht zusammen und es gibt immer, wenn Leuten was nicht einfällt, dann sitzen sie da und dann fragt man einfach mal diese zwei Sätze, wie würdest du denn das machen? Ne? Also das heißt, es gibt es irgendwie auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Ne? Und in Strahlen findet eben das Hieronymus-Programm statt. Claudia, lass uns doch vielleicht noch etwas über Tübingen sprechen, also über eure Aktivitäten durch. Du warst Koordinatorin des EU-Projekts Transstar Europa. Mhm. Und das ist jetzt ausgelaufen meines Wissens nach, aber was sind denn eure aktuellen Aktivitäten, die sozusagen eine Mentorentätigkeit mit einbinden?
Ja. Also entstanden ist ja auch das Transstar Europa aus den Aktivitäten, die wir generell geführt haben, um das literarische Übersetzen quasi in die akademische Welt mehr einzuführen. Das ist immer noch ein großes Anliegen, das stelle ich immer wieder fest, dass also sagen wir mal so eben im Bereich LCB und auch Öffentlichkeit hat sich eine ganze Menge getan in der Wahrnehmung der Rolle, auch der künstlerischen Rolle des literarischen Übersetzens. In der akademischen Welt ist es immer noch ein steiniger Weg und auch damals dank der Bosch-Stiftung ist es uns gelungen, das Projekt Textabdrücke literarisches Übersetzen aufs Gleis zu heben, was im Prinzip zwei Ziele verfolgt hat. Einmal literarische Übersetzer aus der Praxis an die Uni zu holen mit einem Translator-in-Residence-Programm und umgekehrt mit einer Übersetzerwoche an die Öffentlichkeit zu gehen und zu zeigen, was Literatur, übersetzte Literatur, also das Übersetzen von Literatur in den Mittelpunkt zu rücken, so wie es auch die Weltlesebühne im Prinzip tut. Das war immer einmal im Jahr. So, und dieses Translator-in-Residence-Programm hat sich dann später eben ausgewachsen zu dem Transnar-Projekt, was 3 Jahre lang gelaufen ist. Aber das gibt es immer noch. Das heißt, es kommen immer noch literarische Übersetzer aus der Praxis an das slawische Seminar der Universität. Wir haben eine Sprache sozusagen institutionalisiert, das ist das Polnische. Da gibt es jetzt einen deutsch-polnischen Studiengang für transkulturelle Studien. Dort ist das literarische Übersetzen tatsächlich Bestandteil. Das heißt, die Studierenden, die das im Master studieren, müssen, aber es ist halt ein obligatorischer Bestandteil. Für uns ist das ein Erfolg, dass wir das verankert haben, belegen auch Kurse im literarischen Übersetzen. Und bei den anderen Sprachen am slawischen Seminar werden regelmäßig literarische Übersetzer eingeladen, die dann Seminare abhalten in unserem Schlüsselqualifikationsbereich. Also wie Sie ja vielleicht auch wissen, ist es nicht so leicht, die Studienprogramme zu ändern. Deswegen haben wir jetzt in die regulären philologischen Studiengänge, also in diesen klassischen Master für Literaturwissenschaft, in den klassischen Master für Sprachwissenschaft, das nicht aufgenommen, also da ist es kein Bestandteil, aber alle Studierenden müssen ja auch Schlüsselqualifikationen belegen. Das heißt, wer da sich weiterbilden möchte, wer das wählen möchte, hat dazu die Gelegenheit für Russisch. Wir haben auch jemanden für Bosnisch, Serbisch, Kroatisch, den Matthias Jakob, der übersetzt ja auch viel aus den Sprachen, bietet dann dort immer wieder was an. Tschechisch kommt auch vor. Einmal haben wir auch schon jemanden für Slowenisch gehabt. Also das ist quasi jetzt so die dauerhafte Komponente. Einmal in dem Studiengang und ansonsten eben mit den freien Übersetzern. Und das sind immer sehr schöne Seminare. Das wird sehr gut angenommen. Und das wird auch noch sozusagen flankiert von einem Seminar zum Textlektorat, was quasi dort auch anschließen kann. Also das muss man nicht unbedingt machen, wenn man literarisches Übersetzen machen will. Aber das ist ein wichtiger Baustein natürlich.
Das ist natürlich auch eigentlich eine schöne Zukunftsmusik. Man könnte das ja auch noch ausbauen, dass das Mentorenprogramm über das reine Übersetzen hinaus, ne? Also mit dem Lektorieren, vielleicht auch gerade für Übersetzerinnen und Übersetzer aus kleinen Sprachen, eben die Frage, wie bringe ich eigentlich ein Manuskript an den Mann, weil man ja aus kleinen Sprachen oft eben auch als so eine Art Schmalspuragent oder Scout noch so nebenbei tätig ist. Also da gäbe es sicherlich noch sehr viel, was man tun könnte. Vielleicht gibt es jetzt schon von Ihnen Fragen. Also wir haben auf jeden Fall noch Zeit. Fragen gibt es auch, wunderbar. Es gibt auch ein Saalmikro, was jetzt in wenigen Sekunden, ja, da ist es, da vorne die Dame.
Hallo. Ich wollte kurz nur fragen, wie viele Stipendien ungefähr vergeben werden für die einzelnen Programme und was man macht, wenn man denn jetzt keine kleine Sprache übersetzt, aber auch gerne mal am Hieronymus-Programm teilnehmen würde? Oder gibt es da noch andere Unterstützungen?
Also das Hieronymus-Programm ist nicht ausschließlich für kleine Sprachen. Ne? Es ist aber, also der Schwerpunkt liegt auf kleinen Sprachen, aber es sind auch immer Leute, oder ich glaube fast immer Leute dabei, die sich aus dem Englischen oder Französisch-Spanisch übersetzen. Es ist beim Hieronymus-Programm so, dass es pro Jahr zwölf Plätze gibt. Also findet einmal im Frühjahr statt mit 12 Teilnehmern. Die Berliner Übersetzerwerkstatt hat 10, meines Wissens mittlerweile 10 Plätze. Ich kann nur sagen, bewerben. Und beim Bode-Stipendium ist es, glaube ich, da hatte ich nachgefragt und die Zahl schon wieder vergessen. Ich meine, es sind so zwischen 4, also 2 bis 4 pro Vergaberunde, so im Schnitt ungefähr. Also 10 pro Jahr, ne?
Wobei bei dem Bode-Stipendium, also es lohnt sich auch da immer die eine Bewerbung. Also weil das ist jetzt nicht so, dass das von vornherein aussichtslos ist, aber ich würde auch sagen.
Naja, vor allen Dingen, also was wir immer wieder sagen und was ich auch wichtig finde, wirklich auch eine einmalige Absage heißt nicht, dass man nicht auf ewig nicht genommen wird. Das ist einfach so. Es sind sehr viele, es sind meistens mehr Bewerbungen als Plätze und man muss dann auch Leute ablehnen, die man eigentlich gerne dabei hätte. Also das ist einfach zwangsläufig so. Deswegen einfach wieder bewerben.
Hallo, einfach direkt auch über das Programm. Darf man mehrere Projekte vorschlagen, also bei einer Bewerbung, also so als zum Beispiel höchstens 2 oder 3, also nur 1, ne?
Schafft man auch nicht. Also die Bewerbungen sind ja doch relativ umfangreich. Also Sie müssen neben der Probeübersetzung noch einen Lebenslauf und brauchen wir da noch eine Motivation, das weiß ich jetzt gar nicht.
Charakteristik des Werkes ja eigentlich
genau,
auch immer.
Genau, ja. Also das lohnt sich nicht. Also entweder man hat einen Text, das ist ja so ein Stück auch die Idee, eine Unterstützung zu geben für einen konkreten Text. Also beim Bode-Stipendium zum Beispiel. Und da wird schon drauf geachtet, dass man auch erkennen kann, dass sie ernsthaft an dem Text arbeiten. Also da werden, glaube ich, auch Leitfragen abgefragt oder irgendwie sowas.
Ja, beim Bode-Stipendium ist ja so, das ist ja sowieso mit, das setzt ja einen Vertrag voraus. Ne? Ich glaube, das war ja, eher genau, eine Frage fürs Hieronymus-Programm. Oder die Übersetzerwerkstatt.
Aber das ist nicht sinnvoll. Also wenn Sie zeigen können, dass Sie an einem Text sehr intensiv arbeiten und dass Sie damit eben in die Werkstatt aufgenommen werden wollen, dann reicht das völlig aus. Also das macht keinen Sinn. Also
nee, es ist auch, also ich bin jetzt für ein anderes Seminar gerade dabei gewesen, Bewerbungen durchzulesen und Leute auszusuchen und ich glaube, man ist dann letzten Endes, also es ist eh schon sehr viel, was man dafür durchgucken muss und wenn man dann irgendwie eine Bewerbung hat, wo jemand sozusagen selber so einen Strauß aufmacht und sagt, naja, ich könnte das machen oder das machen, das kommt nicht so richtig gut an, glaube ich. Also besser ist es wirklich zu sagen, das ist der Text, hinter dem ich stehe und den ich diskutiert haben möchte in der Gruppe und den ich irgendwie hier reingeben möchte, das ist, glaube ich, immer besser als das so. Das kriegt schnell so was Beliebiges ansonsten.
Es gab Wortmeldungen da, genau.
Hallo. Ich wollte gerne fragen, ob es auch Mentorenmodelle gibt, die einem dabei helfen, einen Vertrag zu finden. Also wenn man ein Buchprojekt schon übersetzt hat, meinetwegen auch schon 2-mal in Strahlen war, das besprochen hat, wie kommt man an einen Vertrag?
Also es gibt dieses Hieronymus 2 jetzt. Das ist ein bisschen so eine Art Pitching, dafür muss man sich auch bewerben. Also wenn man im Hieronymus-Programm war, kann man sich dafür bewerben und mit einem Projekt, das man hat, und dann werden Lektoren eingeladen und pro Lektor, es sind 16 Teilnehmer, 8 Lektoren. Jeder Lektor hat also 2 Bewerbungen, die er sich anguckt und sagt dann was dazu zu dem Exposé, zu der Probeübersetzung und zu der Vorstellung. Also die Teilnehmer, also es ist sozusagen so eine Werbegesprächsprobe. Man kriegt natürlich auch mit, was die anderen machen, auch die Lektoren, die jetzt nicht irgendwie diese konkreten 2, also die sind natürlich auch mit den anderen, die kriegen die anderen Texte natürlich auch mit. Da sind schon Verträge draus entstanden, aber das Problem ist, dass man letzten Endes, glaube ich, in dieser 1:1 Situation ist, dass man selber als Übersetzerin, die ein Projekt unterbringen will, eben konfrontiert ist damit, Klinken zu putzen.
Das haben wir versucht hier auf der Buchmesse. Es hat nicht geklappt.
Ja, die Buchmesse ist vielleicht auch nicht der richtige Ort. Also das finde ich, das ist irgendwie so ein bisschen, das bildet man sich ein. Das habe ich irgendwie, als ich angefangen habe, mir auch eingebildet. Ich würde das nicht machen. Also das ist wirklich... Das ist, Es ist eher frustrierend.
Ja, also Sie meinen dann einfach diese E-Mail-Adressen, die im Internet bei den Verlegen zu finden sind, anschreiben,
nee, also
info@irgendwas, da kommt man ja an niemanden dran, ne?
Ja, also ich glaube, Sie müssen die Netzwerke etwas weiter denken. Ja? Also ich glaube, Sie müssen die Netzwerke nicht so eins zu eins denken von, ich habe ein Buch, da ist ein Verlag und jetzt muss ich den Verlag finden, der mein Buch macht. Sondern Sie müssen quasi den gesamten Literaturbetrieb in den Blick nehmen und müssen gucken, welche Akteure Ihnen auch dabei behilflich sein können, bestimmte Dinge zu platzieren. Also ich nenne jetzt nur mal zwei Beispiele. Ja? Ein Beispiel: Zeitschriften, Publikationen. Ja, es ist schon sehr hilfreich, wenn Sie versuchen wollen, ein Buch unterzubringen, wenn Sie einen Ausschnitt darin in einer Zeitschrift publiziert haben. Wir haben das große Glück, dass wir im deutschsprachigen Raum eine sehr differenzierte Zeitschriftenlandschaft haben, die auch Übersetzungen publiziert. Also ich nenne vielleicht nochmal drei: Manuskripte, Wespennest, Ostragehege, ja, Sprache im technischen Zeitalter. Das sind alles hochklassige Zeitschriften, die auch Übersetzungsausschnitte publizieren. Wenn Sie da schon mal gelandet sind, ist es schon mal ein erster Einstieg. Und Sie müssen wirklich versuchen, die Netzwerke umfassend zu pflegen. Also auch mal wohin gehen, wo nicht möglicherweise auf den ersten Blick jemand zu erwarten ist, der Ihnen Ihr Buch abnimmt, aber der Ihnen vielleicht einen Tipp gibt und sagt, aber der Verlag XY legt da ein neues Programm auf. Ja, also so in dem Bereich. Oder anderes Beispiel sind die Literaturhäuser und die Festivals. Auch dort ist es nicht ausgeschlossen, dass Sie mit Vorschlägen, die Sie machen, landen können. Und selbst wenn Sie da einmal abgelehnt werden, Sie müssen immer auch so ein bisschen in der Routine der Literaturwelt denken. Wenn Sie einmal abgelehnt sind, kann es trotzdem sein, dass dann der Leiter des Literaturhauses X sagt, da war doch mal die mit diesem Buch, das könnte doch jetzt in unser Programm passen. Ja? Also Sie müssen so ein Stück versuchen, das weiterzudenken und nicht nur so eins zu eins jetzt von Buch zu Verlag zu Publikation, wäre mein Vorschlag.
Ja, also bei mir ist es auch, also ich versuche auch immer den Leuten zu sagen, sie sollen sich nicht auf ein Projekt kaprizieren. Das ist auch immer so ein bisschen das Problem, dass man dann irgendwie, man hat einen Text, der begeistert einen. Und den will man unbedingt unterbringen. Und das ist natürlich was anderes, als wenn man sagt, ich möchte Literatur übersetzen überhaupt. Erstmal, oder ich möchte, ich möchte das irgendwie mehr oder weniger zu meinem Beruf machen, weil dann wird es nicht bei dem einen Buch bleiben. Und dann wird man auch mal andere Texte angeboten bekommen oder so, ne? Und also sozusagen, das, also mit einem fertig übersetzten Buch, einen Vertrag zu kriegen, das ist meines Wissens bisher außer Susanne Lange noch nie jemandem geglückt.
Ich habe nur noch ganz kurz hinzuzufügen, das ist, glaube ich, so als Regel noch für eigentlich jede Art von Verlagskontakt gut ist, wenn die Verlage merken, man hat sich mit ihrem Programm beschäftigt. Also man hat gesagt, ich habe hier dieses Buch, das könnte wunderbar passen, weil sie haben doch den gemacht und die. Und das ist also so, weil ich kenne es von sehr vielen Lektorinnen und Lektoren auf der Messe, die einfach das Gefühl haben, es kommen Leute und sozusagen, sie fühlen sich immer sozusagen sehr schön respektiert und wahrgenommen, wenn man das macht. Ich meine, haben Sie ja wahrscheinlich auch schon alles beherzigt, aber ich meine, nur so als allgemeine Regel ist das, glaube ich, auch nochmal ein guter Tipp.
Eine andere allgemeine Regel: vorher die Rechte klären.
Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Das muss man, ne? Ja.
Das wäre ganz sinnvoll.
Gut, dass also wir mal drüber sprechen.
Es ist wirklich auch so ein Anfänger, das ist so ein, da denkt man nicht dran. Aber es ist so. Also ich meine, nur weil es das Buch noch nicht auf Deutsch gibt, heißt es nicht, dass die Rechte noch nicht verkauft sind. Weil natürlich zwischen dem Verkauf der Rechte und der Übersetzung Zeit liegt. Und es sein kann, dass das schon, und das ist gut, vorher nachzufragen, damit man nicht aus allen Wolken fällt, weil der Verlag, bei dem man dann das Buch anbietet, sagt, da haben wir aber schon jemanden, der arbeitet da schon seit einem halben Jahr dran.
Weitere Fragen, 1 und 2.
Mich würde interessieren, wie Ihnen denn der Einstieg gelungen ist, also wie der erste Auftrag zustande gekommen ist. Sie haben ja schon ein bisschen erzählt, aber vielleicht etwas ausführlicher.
Das ist eine Frage an mich. Ja, ich hatte dieses Uni-Ding. Ich bin relativ stolz drauf, dass ich tatsächlich meinen allerersten Roman über eine Blindbewerbung bekommen habe. Das war so, ich hatte eine Reise gemacht nach Mexiko und hat da irgendwie ein Buch gefunden, das wollte ich gerne machen. Das war in Mexiko ein großes Ding und so. Dann habe ich auf der Buchmesse in Frankfurt war ich bei der Agentur und habe gefragt, wer die Rechte hat und habe das rausgefunden und habe dann mich beworben bei dem Verlag auf dieses Buch mit einer Probeübersetzung. Dann haben die gesagt, nee, das ist uns zu heiß, wir haben schon jemanden, der das macht, weil das war irgendwie, die wollten das als Spitzeltitel und das machen sie nicht mit einer unbekannten Übersetzerin. Und die Lektorin hat aber gemeint, die Übersetzung hätte ihr gut gefallen. Und dann hat sie mich irgendwie ein Jahr später oder ein halbes Jahr später um eine Probeübersetzung für einen Roman gebeten, von einem Autor, wo sie noch nichts gemacht hatten. Also das war eigentlich ganz, es ist immer Glück, es ist immer die Frage, ruft man zum richtigen Moment an, ist irgendwie gerade, suchen die gerade jemanden? Ich habe vorher auch irre viele Absagen kassiert, ne? Irgendwie, danke, ja, haben Sie in unsere Kartei aufgenommen, dieses Ding, so ein Stapel.
Wenn ich die Frage beantworte, kriege ich immer noch Herzklopfen, aber ich erzähle es Ihnen trotzdem gerne. Ich übersetze ja aus dem Russischen und aus dem Ukrainischen und wie sich einige von Ihnen vielleicht erinnern, gab es die ersten revolutionären Bewegungen in der Ukraine 2004 unter dem Stichwort Orange Revolution. Bis dahin gab es eigentlich noch überhaupt keine ukrainische Literatur auf Deutsch. Es gab ein kleines Bändchen, das ist beim Surkamp Verlag erschienen, damals von Andruchowitsch, Essays, das letzte Territorium. Ansonsten gab es nichts, nur von Diaspora-Übersetzern. Ein paar Sachen, die noch zu DDR-Zeiten übersetzt worden waren. Das heißt sozusagen Terra Incognita. Und der Surkamp Verlag hat dann im Zuge dieser Orangenrevolution seine Fühler ausgestreckt und die haben halt überlegt, können wir da irgendwie was machen. Und zu der Zeit war ich gerade DAD-Lektorin in Kiew. Und der dortige Kulturattaché an der Deutschen Botschaft hat eine Verlegerreise in die Ukraine organisiert, damals nach Lemberg. So, und dann war schon irgendwie klar, es sollte was gemacht werden. Ich hatte, wie gesagt, auch nur bis eine kleine Sache in einer Zeitschrift publiziert, also auch nicht das. Und dann hatte ich aber einen Autor, der mir schon immer gefallen hat, Serhii Jordan, der vorhin auch schon erwähnt wurde. Und dann habe ich, was eigentlich total idiotisch ist und allen Marktgesetzen zuwiderläuft, ich habe also nicht angefangen, seinen Roman zu übersetzen und da was vorzulegen, sondern ich habe mir seine Lyrik vorgenommen, seine Poesie. Als Anfänger, okay. So, und dann kam es also zu diesen Treffen mit den Verlegern, Katharina Rabe vom Surkamp Verlag, und dann sagte ich, ja, ich habe da von Jordan so ein paar Gedichte übersetzt, und dann sagte sie zu mir wörtlich, ja, ich gucke mir das an, aber ich habe schon 7 vor Ihnen abgelehnt, jetzt will ich mal gucken, ob es hier besser aussieht. Und dann hat sie drauf geguckt und hat so mit einem Satz gesagt, na, das könnte vielleicht was werden. Und das war mein Einstieg. Und dann habe ich debütiert mit einem Lyrikband bei Surkamp. Aber das ist, ja, also, und danach kamen aber auch noch viele harte weitere Arbeitszeiten. Also es war nicht so, dass dann der rote Teppich ausgerollt war. Also ich muss auch trotzdem noch weiter um jedes Buch kämpfen. Aber ja, also sicherlich, es hat auch was mit Sprache, mit Talent zu tun, aber auch eben damit, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und eben sich auch zu trauen. Also das war, ja, jemand anders hätte vielleicht gesagt, oh Gott, das habe ich noch nie gemacht, das kann ich jetzt auch gar nicht zeigen. Die Probleme hatte ich nicht, ich habe es gezeigt.
Ach, das ist aber wirklich eine schöne Geschichte. Es geht genau, Sie hatten noch eine Frage, vielleicht schaffen wir sogar noch ein, zwei andere.
Also ich habe im Grunde 2 Fragen, und zwar das mit den Rechten. Fragt man da direkt beim Verlag nach oder wie klärt man das ab?
Das kommt ein bisschen, also ja, bei den Spaniern ist es so, dass die Rechte, dass die Autoren eigentlich alle Agenten haben, aber um rauszufinden, bei welcher Agentur jemand ist, ist es in aller Regel, also wenn man jetzt die Agenturen nicht kennt und deren Programme nicht, sinnvoll beim Verlag zu fragen. Kein ausländischer Verlag hat was dagegen zu sagen, wer die Rechte hat. Also ob sie die Rechte schon verkauft haben oder wer ihnen diese Auskunft geben kann. Die sind ja alle daran interessiert, dass das passiert. Also dass die Bücher vermarktet werden und da ist jede Übersetzerin, die kommt und nachfragt, glaube ich, willkommen. Also.
Ja, danke. Und dann wollte ich noch fragen, man muss sich ja eigentlich nicht dringend mit einem fertigen Buch übersetzen, oder kann man nicht auch einfach eine Probeübersetzung hinschicken und quasi nachfragen?
Viel besser. Viel besser. Weil erstens spart es einem selbst die Arbeit und dann ist es auch so, dass es, also, was heißt, es spart an die Arbeit, ist natürlich nicht unbedingt, wenn man jetzt irgendwie, aber es ist eben nicht so ein, man, ich glaube, dass es wichtig ist für einen Verlag, dass es nicht so, dass man nicht so festgelegt rüberkommt. Also nicht so irgendwie, hier, ich habe dieses eine Buch, das ist wichtig.
Ja, und es ist eben auch letztendlich nicht so Usus, nicht wahr? Also man bewirbt sich entweder mit einem Gutachten oder eben mit einer kurzen Probeübersetzung. Und ich glaube, also das, ja, also es, der Verlag hat jetzt auch in dem Moment keinen Gewinn davon, dass das Buch schon da ist. Im Gegenteil, das kann sogar nachteilig sein, weil die Verlage sind ja oft auch an frischen Sachen interessiert. Und wenn die dann sehen, ah, sie haben das schon übersetzt, dann wissen die auch, da ist schon eine gewisse Zeit vergangen. Also dann ist es vielleicht auch nicht mehr so aktuell. Und es ist eben auch nicht so üblich. Es ist einfach nicht üblich, ein Buch zu übersetzen und es dann zum Verlag zu bringen, sondern es ist eigentlich immer die Aushandlung, was ist interessant. Also das bringt ja auch den Verlag in so eine Schwierigkeit, nicht wahr? Wenn Sie jetzt ein Gutachten machen und sagen, das und das Buch könnte interessant sein, dann hat der Verlag ja immer noch die Chance zu sagen, na wissen Sie was, das interessiert mich nicht, aber haben Sie nicht noch was anderes? Ja, wenn Sie dann mit dieser fertigen Übersetzung dastehen, dann ist es so ein bisschen, ja, eine Einbahnstraße oder es ist nicht so offen. Ja.
Weitere Fragen?
Würden Sie raten, ein Buch zu übersetzen, das erst kürzlich publiziert worden ist? Oder kann man auch Buchvorschläge, Übersetzungsvorschläge einreichen von Büchern, die 8 Jahre alt sind, 15 Jahre, 20, 30?
Kommt auf das Buch an. Nee. Ich fürchte tatsächlich, dass die Verlage hinter Sachen her sind, die neu sind.
Ja.
Das ist leider so. Also ich hab selber irgendwie so ein paar Sachen auf Halde, die ich wahnsinnig gerne machen würde und die einfach, mit jedem Jahr wird es schwerer.
Außer es ist dann mal der Buchmessenschwerpunkt, ne?
Außer es ist der Buchmessenschwerpunkt oder es sind eben nicht 8 Jahre vergangen, sondern 200, dann könnte es wieder interessant sein, aber es ist...
Schwer zu sagen. Und das hängt, glaube ich, auch sehr stark von der Politik der einzelnen Verlage ab. Also es gibt zum Beispiel kleinere Verlage, die sind tatsächlich oft oder die sind auf der Suche nach so Nischen-Neuentdeckungen. Also die wollen tatsächlich noch Autoren entdecken, die noch niemand anders gemacht hat. So. Und für die ist es ganz wichtig, dass die Leute, also dass die Bücher neu sind und dass möglichst auch die Autoren noch nicht irgendwo anders anübersetzt sind. Das ist immer ganz schlecht, wenn ein Buch schon irgendwo erschienen ist und sie kommen dann mit einem zweiten zu einem anderen Verlag. Das funktioniert meistens nicht. Aber also ich habe zum Beispiel jetzt auch so einen Fall gehabt von einem Buch, das habe ich jahrelang rumgetragen. Und zwar ist es so eine Persiflage auf die Berliner Mauer gewesen. Eine westukrainische Stadt wird geteilt. Ein Teil wird sowjetisch-russisch, der andere Teil bleibt ukrainisch. Und das ist so, ja, ein bisschen weitschweifig geschrieben, aber an und für sich keine schlechte Idee. Da habe ich in den Nullerjahren, also habe ich mir die Hacken abgerannt, um dieses Buch unterzubringen, weil ich es auch so witzig fand und ich fand die Idee toll und so. Keine Chance. Und jetzt hat es ein Kollege von mir untergebracht, weil die politische Situation eben danach ist. So, ja, also es ist schwer, so eindeutig zu sagen. Und man muss auch immer ein bisschen gucken, was die Verlage selber machen. Also es gibt zum Beispiel einige Verlage, die jetzt so die klassische Moderne in Ungarn neu entdeckt haben, ja, 20er, 30er Jahre. Da sind auf einen Schlag dann 4, 5 Bücher gekommen. So. Und wenn da mal 2 Bücher da sind und man hat noch ein drittes, na dann passt's rein. Ja, aber wenn eben noch keins da ist, dann ist es meistens schwierig.
Und wenn ein Verlag schon einen Autor im Programm hat...
Ich muss leider an dieser Stelle unterbrechen, weil es gibt eine Veranstaltung hier nach. Es ist wirklich schade, weil wir könnten noch sehr lange darüber reden. Aber ich möchte, am Infostand können wir weiterreden, sagt die Regie. Am Infostand können wir weiterreden, okay. Aber hier ist es jetzt erstmal Schluss. Ich danke Ihnen für das zahlreiche Erscheinen und für die interessanten Fragen. Und natürlich mein ganz besonderer Dank gilt Claudia Date und Svenja Becker, dass sie hier uns so kenntnisreich und vielseitig informiert haben. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.